herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema selektiver Mutismus. Ich freue mich heute ganz besonders, denn wir haben eine Expertin zu Gast, die sich wirklich ganz explizit auf dieses Thema spezialisiert hat, die auch in der Therapie ganz viel mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen arbeitet in diesem Bereich. Und ich freue mich riesig. Niloufar, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich gerne noch mal vor. Vielleicht kannst du auch erzählen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Ich freue mich drauf.
Hallo Martina, danke schön für die Einladung. Ja, ich habe eigentlich das erste Mal von Mutismus gehört im Studium. Und also ich habe halt an der Uni Dortmund studiert und da war das sozusagen als Spezialgebiet unter anderem. Und da wurde ein Mädchen vorgestellt in einem Seminar und da habe ich sozusagen den ersten Berührungspunkt mit dem Mutismus gehabt. Ich kannte das vorher auch gar nicht und das hat mich sofort fasziniert, weil da war eben ein Mädchen, ich denke, sie war 10 Jahre alt, wenn ich mich recht erinnere. Und sie saß da am Tisch und hat da eigentlich sich gar nicht gerührt und nicht gesprochen. Und uns wurde gesagt, dass es Mutismus ist, aber kaum jemand kannte das. Und dann hatte die Dozentin gefragt, was denkt ihr denn, was das für Auswirkungen hat oder was das sein könnte? Und das hat uns alle recht stark berührt, denn es war dann erläutert worden, was es bedeutet. Mutismus ist eine Angst- und Kommunikationsstörung, eine klassifizierte. Und da ist das so, dass die Betroffenen durchaus von den Sprechorganen sprechen könnten, aber in bestimmten Situationen, bei bestimmten Personen oder in bestimmten Ortschaften eben das nicht können. Und auch das macht sich halt auch bemerkbar in der äußeren Haltung, dass dann eben viele auch so ein Freezing haben im Gesicht, das heißt so quasi eine Erstarrung. Und das macht sich sowohl eben auf den Körper bemerkbar, also im Erscheinungsbild, als auch eben, dass eben keine Sprache herauskommt, obwohl die mutistischen Menschen sprechen könnten und auch wollen. Aber ja, das ist eben das Störungsbild. Genau. Okay.
Und du hast
seitdem habe ich mich halt darauf spezialisiert, eigentlich nach dem Studium auch.
Okay, was hast du denn genau studiert, Niloufar?
Ich habe Rehabilitationspädagogik bei Sprach-, Kommunikations- und Hörstörungen studiert und dann als Sprachtherapeutin nach dem Studium begonnen. Genau.
Okay, und jetzt arbeitest du auch regelmäßig mit Kindern, die Mutismus haben. Vielleicht magst du mir mal so ein bisschen von deiner Arbeit erzählen, wie du da vorgehst. Ich glaube, das finden alle gerade ganz spannend.
Ja, gerne. Also ich therapiere sowohl in der Praxis mutistische Kinder, Jugendliche und teilweise sind auch Erwachsene dabei, wenn das eben nicht frühzeitig erkannt worden ist. Und ich gebe auch Fortbildungen zu dem Thema Mutismus und supervidiere auch andere Therapeuten, mache auch Case Management, wenn man zum Beispiel einen Fall hat, wo man vielleicht gerade nicht weiterkommt, ein bisschen sich besprechen möchte mit Tipps und Ideen, wie es dann weitergehen kann. Wie arbeite ich in der Therapie? Also es ist so, dass ich nicht stringent nach einem Konzept vorgehe, da ich jetzt Gott sei Dank diesen Erfahrungsschatz habe, kann ich da aus verschiedenen therapeutischen Elementen das herausfiltern, was für denjenigen gerade eben erforderlich ist. Und da gibt es im deutschsprachigen Raum eben auch etablierte Konzepte, wie zum Beispiel eben entwicklungspsychologische Ansätze oder verhaltenstherapeutisch orientierte Ansätze. Und je nach Habitus des Kindes oder des Jugendlichen oder eben des Erwachsenen, kann man dann eben je nach Therapiestand auch diese Elemente herausarbeiten und bestmöglich eben Hilfestellung zu leisten. Okay. Ganz wichtig ist eben auch, die Familie mit einzubinden, den sozialen Kontext und genau, also
interaktiv. Du hast gerade von Habitus gesprochen. Vielleicht magst du den Begriff nochmal erklären.
Genau, also je nach Gegebenheiten der charakterlichen Eigenschaften desjenigen. Es gibt ja nicht nur den einen mutistischen Menschen, sondern es gibt ja verschiedene Arten von Persönlichkeiten. Und wenn ich zum Beispiel am Anfang der Therapie bin, ist es ja häufig so, dass wir erstmal eine Vertrauensbasis schaffen und einfach mal das Nervensystem auch runtergefahren werden kann und so weiter. Dass das Kind oder derjenige, der eben zur Therapie kommt, sich sicher fühlt. Und mit Habitus meine ich in diesem Zusammenhang, dass ein Kind auch ja auch mal verspielt sein kann oder auch mal ein bisschen zurückgezogener sein kann. Und das ändert sich im Laufe der Therapie so ein bisschen, weil je mehr derjenige aus sich herauskommt, desto mehr erkennt man eigentlich den eigentlichen Charakter und die Persönlichkeit, vor allem die Potenziale, die dahinter stecken. Und so kann man dann entsprechend die Therapie auch nach den Ressourcen desjenigen eben gestalten, dass das eben das bestmögliche Ergebnis hervorgerufen werden kann.
Das heißt, du meinst mit Habitus einfach das, was das Kind auch mitbringt mit seinem Kern der Persönlichkeit und dann je nach Therapiestand kann geschaut werden, wo du ansetzen kannst.
Ganz genau, das hast du gut zusammengefasst.
Okay, dann wäre nochmal ganz spannend für mich, wenn du jetzt ein Kind hast, das sich langsam geöffnet hat, das auch bereit ist, mit dir zu arbeiten, wie du dann zum Beispiel vorgehst. Vielleicht magst du so ein paar praktische therapeutische Elemente mit allen teilen, denn ich könnte mir vorstellen, gerade Eltern, die Kinder zu Hause haben, die finden das ganz spannend. Vielleicht sind es ja auch Übungen, die sie selbst bei ihren Kindern anwenden können, wenn sie vielleicht ein sehr zurückhaltendes Kind haben oder vielleicht auch vermuten, dass ihr Kind selektiven Mutismus hat.
Vielleicht fangen wir damit an, wenn die Eltern vermuten, dass das Kind selektiven Mutismus hat, wie sie da vorgehen könnten. Mhm. Also ganz wichtig wäre, dass die Eltern einen mutismus-spezifischen Therapeuten finden. Da gibt es auch Mutismus-Therapeuten-Netzwerke, wo Therapeuten, die auf Mutismus spezialisiert sind, eingetragen sind. Dann können sie nach einer Verordnung von dem Arzt dann zu einem spezialisierten Therapeuten gehen, also einen Termin ausmachen und da eben erstmal die Diagnostik durchführen. Vielleicht ist das auch interessant zu wissen, in Deutschland gibt es 3 Disziplinen, die Mutismus auch diagnostizieren können. Das sind einmal Sprachtherapeuten, Logopäden, Psychiater und Psychologen. Und die können das eben diagnostizieren und therapieren. Und wenn das erstmal steht, die Diagnose, dann eben bei dem spezialisierten Therapeuten eben schauen, nach welchem Konzept arbeitet der Therapeut. Da gibt es halt eben diese verschiedenen Ansätze. Und dass man da schaut, wenn zum Beispiel ein entwicklungspsychologischer Ansatz sinnvoller wäre für die Charaktereigenschaften des Kindes, dann eben einen solchen Therapeuten heraussuchen. Und wenn man jetzt in diese Richtung arbeiten würde, ist es erstmal so ganz wichtig und nach meiner Erfahrung auch total hilfreich, wenn man das Ganze auch benennt, was Mutismus ist, weil die Kinder oder die Jugendlichen, die damit leben bis dato, denken, sie wären alleine damit. Und das ist nicht der Fall. Es gibt ja ganz viele andere Fälle auch, die Mutismus haben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und wenn die dann hören, okay, ich bin nicht alleine und es gibt noch andere und denen wurde auch geholfen und die konnten das überwinden. Ganz wichtiger Punkt, Mutismus ist überwindbar. Also man muss nicht damit leben. Ist das halt ganz toll, dass sie das auch erstmal hören, okay, das ist also etwas, was ich schaffen kann, das ich überwinden kann. Nachdem man eben eine Vertrauensbasis gegründet hat, ist es auch für die therapeutische Intervention ganz wichtig, dass da so Rituale und Übergänge auch stattfinden, weil mutistische Kinder sind ganz sensibel in der Beobachtung. Sie sind da sehr gut drin und sie haben eine gute Intuition, ob jemand authentisch ist oder nicht, ob jemand wirklich präsent ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch wirklich ganz da zu sein und diese Suggestion zu vermitteln, wir schaffen das, zum Übergang, du schaffst das. Also dass man so wie von einem Wir-Gefühl zu einem Du, also du schaffst das und nachher zu einem Ich schaffe das führt.
Okay, weil das Kind ja wahrscheinlich ohnehin auch schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass es so hilflos ist und ohnmächtig ist. Das heißt, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit sollte bei solchen Kindern natürlich dringend erfüllt werden. Das kann ich auch so bestätigen. Und du hast ja jetzt gerade nochmal erklärt, wenn man sich jetzt entscheidet, einen entwicklungspsychologischen Therapieansatz zu wählen, je nach Charakter des Kindes, dann ist es für Eltern natürlich wahnsinnig schwierig, weil die wissen ja überhaupt gar nicht, welche Therapieformen es gibt und was dann für das Kind auch passend ist. Man weiß ja auch überhaupt nicht, wie der Therapeut dann arbeitet. Vielleicht kannst du da nochmal eine Orientierung geben, weil das ist, glaube ich, mit einer der schwersten Entscheidungen, wenn dann so eine Diagnose da ist, wie finde ich denn jetzt den passenden Therapeuten für mein Kind?
Genau, also da kann man dann in Mutismusnetzwerke schauen, zum Beispiel Stillleben e.V. auf die Internetseite gehen oder mutismus.de. Da sind zertifizierte, also wirklich erfahrene Therapeuten auch gelistet. Die werden dann auch geprüft, dass sie wirklich daraufhin spezialisiert sind. Und die Ansätze, die in Deutschland etabliert sind, wären zum Beispiel KOMUT, das ist die kooperative Mutismustherapie. Das wäre Dortmund, die Dortmunder Mutismustherapie. Das sind eher so entwicklungspsychologisch orientierte Ansätze, die erst non-direktiv, dann eher direktiv arbeiten. Und was eher verhaltenstherapeutisch arbeitet, ist SYMUT, die systemische Mutismustherapie. Und das ist eher ein direktiver Ansatz. Und dann gibt es auch noch das PCIT, also PCIT, das ist eher aus dem amerikanischen Raum, das ist Parent-Child Interaction Therapy und das wird auch in Deutschland zum Beispiel durch die Therapeutin Sabine Lerum auch angewandt.
Okay, und in welchen Fällen würdest du zu welcher Therapie raten?
Also ich denke, dass man, wenn wir zum Beispiel ein super, super aktives und selbstbewusstes Kind haben, wäre zum Beispiel auch ein Ansatz nach SYMUT ganz gut. Das ist eher direktiv orientiert. Da arbeitet man ja mit dem Symbol, was ist überhaupt dieses Mutismus oder der Mutismus an sich, was ist diese Angst, was ist diese Blockade. Es wird auch relativ dahingehend geschaut, was ist der Ist-Zustand und wie können wir diesen Ist-Zustand eben verbessern. Und da wird dann erstmal eben auf direktiver Ebene alles auch besprochen und auch alles auch in der Beratung mit den Eltern oder in der Interaktion mit den Lehrern und den Erziehern, zum Beispiel auch nach so einem Token-Vertrag oder Kontingenzvertrag in der dritten Phase der Therapie zum Beispiel, diese Exploration oder die Dinge, die man in der Therapie erlernt hat, dann erweitert. Also wirklich okay, auf der verhaltenstherapeutischen
Ebene. Okay, ja, und du meintest, es ist sehr direktiv. Was meinst du damit genau?
Direktiv bedeutet, dass man erstmal direktiv auch kommuniziert, zum Beispiel eben, was Mutismus ist. Das machen natürlich die anderen Ansätze auch.
Aber also sehr direkt.
Na, und was das auch bedeutet, dass man relativ zügig, sage ich mal, zu der verbalen Ebene gelangt. Man wird auf jeden Fall auch schon diese Non-Direktiv, was halt, also ich muss also erstmal vielleicht erläutern, was Non-Direktiv dann ist. Non-Direktiv ist dann sozusagen, dass man die nonverbale Ebene auch fördert, dass man zum Beispiel auch nicken, Kopfschütteln, zeigen, schreiben und so weiter, dass man die relativ zeitnah durchläuft, sage ich mal. Und die non-direktiven Ansätze, die sind eher, dass man schaut auf das System im Autismus. Also was ist vorangegangen, ja, also vergangenheitsorientiert und wie können wir das dann verändern in dem Moment der Therapie und in dem laufenden, in dem weiteren Verlauf. Das bedeutet, man geht da kleinschrittiger vielleicht vor und ein bisschen eben, ja, non-direktiver, das heißt auf der, erstmal auf der non-verbalen Ebene, dann oft schrittweise auf der verbalen Ebene.
Okay, ne, dass man das dann heißt, auch langsam. Direktiv macht. Bedeutet auch immer, es ist eher verhaltenstherapeutisch und sehr direkt, also auch im Sinne von wahrscheinlich mit Belohnungssystemen arbeiten, habe ich jetzt rausgehört. Stimmt das so?
Kann man machen, also dann mit dem Kontingenzvertrag, was man zum Beispiel mit der Schule macht, dann schreibt man dann zum Beispiel auf, die und die Elemente hast du schon gelernt und du möchtest ein mutiges Kind werden, du hast schon die und die Elemente dafür gelernt, sozusagen die Fähigkeiten hast du, wie können wir das Ganze jetzt umsetzen, damit du frei kommunizieren kannst. Und dann kann man dann eben dahingehend mit der Lehrkraft dann eben diesen schrittweisen Plan erarbeiten und dann eben mit dem Kind zusammen, mit den Eltern zusammen, mit den Lehrern zusammen oder mit der Kita dann eben umsetzen, genau.
Okay. Jetzt weißt du ja, Niloufar, ich bin ja ein ganz großer Fan der Bindungs- und Bedürfnisorientierung, also auch mit Kindern dann auf der Beziehungsebene zu arbeiten und meine Erfahrung auch jetzt mit selektivem Mutismus ist, dass ja Kinder, die eine ganz enge Bezugsperson um sich haben oder die vielleicht auch dann enge Freundschaften entwickeln, durchaus in der Lage sind, mit diesen Personen zu kommunizieren und da finde ich ja auch immer ganz spannend, wie dann der bindungs- und bedürfnisorientierte Ansatz in diesen ganzen Therapieformen sich widerspiegelt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ich denke, das, was du meinst, ist diese Ansätze, die zum Beispiel nach den Prinzipien gehen, so holding, also haltend und facilitating, eher so ermöglichend und containing, erfassend beziehungsweise caregiving und also sorgend. Es bedeutet, man geht wirklich bei den entwicklungspsychologischen Ansätzen zum Beispiel nach der Zone der nächsten Entwicklung, also wirklich entwicklungsproximal in die nächste Stufe führend und gerüstgebend vor allen Dingen. Und dass man dann das Ganze auch begleitet sprachlich. Das wird, glaube ich, ganz gut sein, wenn man zum Beispiel angesprochen wird von einem Nachbarn oder von einem fremden Menschen und da kommt dann jemand und sagt, ja, warum redest du denn nicht? Warum redet denn ihr Kind nicht?
Ne? Wieso sagt es nicht Hallo? Wieso
ja,
sagt es
nicht Tschüss,
nicht Danke
ja, genau.
Und Bitte? So das Typische, was kommt, oder?
Mhm. Genau. Und dann ist man quasi als Elternteil erstmal so, oh Gott, ne, ich möchte das Kind schützen, ich spreche jetzt mal und das Kind denkt, oh Gott, was soll ich jetzt sagen? Ich kann ja gerade nicht sagen, ich will ja, aber ich kann nicht, geht nicht, ist ja dann die Blockade da. Dann kann man ja zum Beispiel als Elternteil sagen, mein Kind, also er oder sie kann sprechen, wir reden über ganz viele verschiedene Themen und es lernt gerade mit anderen Menschen zu sprechen. Es klappt vielleicht noch nicht, aber bald wird es klappen. Das hört dann natürlich auch das Kind und sagt, okay, die glauben alle an mich, dass ich es schaffen werde. Noch klappt es nicht, aber es wird klappen. Dass man dann quasi diese Formulierungshilfen vielleicht schon im Kopf hat als Elternteil und das dann vielleicht in der Situation sich selber dann sagt und auch natürlich dem Gegenüber sagt, dann ist man auch nicht in dieser Situation, sich erklären zu müssen oder das Kind erklären zu müssen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Das heißt, da wird einfach ganz stark auch dieser aktuelle Entwicklungsstand mit einbezogen. Das Kind wird so angenommen, wie es ist und der Elternteil stellt sich dann schützend vor das Kind und jetzt fände ich auch nochmal spannend, das wäre ja dann der entwicklungspsychologische Ansatz, ja, der am ehesten auch in diese bindungsorientierte Richtung geht, ohne das Kind von außen zu konditionieren. Das bedeutet, da wird ganz stark mit den Ressourcen auch gearbeitet, wahrscheinlich auch drauf geguckt, was braucht das Kind, du hast vorher den Begriff gerüstgebend genannt, um den nächsten Schritt zu schaffen. Also ich kenne das auch aus, ich nenne es immer Scaffolding, dieses Brückenbauen, dass man sucht, welche nächste kleine Brücke kann ich für das Kind bauen, damit es über die Brücke laufen kann. Und vielleicht können wir da mal wirklich so sehr praktisch jetzt werden, weil wir haben jetzt ganz viele Fachbegriffe genannt und ich glaube, für Eltern ist es immer wichtig, das sich nochmal gut vorstellen zu können, auch im Alltag. Welche kleinen Brücken können Eltern denn bauen, wenn sie merken, ihr Kind tut sich da wirklich schwer mit der Kommunikation? Und das ist schon eine Sache genannt, also dieses Schützen sich vor das Kind stellen und an das Kind glauben, das ist ja erstmal die innere Haltung, weil ich da auch immer ganz wichtig finde, dass dann durch solche Aussagen oder Formulierungen auch nicht Druck aufgebaut wird. Ja, nur so wie du es formuliert hast, ist es ja so wahnsinnig schön, weil du gesagt hast, ja, es, mein Kind lernt es gerade noch und es kann sprechen. Das heißt, erstmal wird der Person ja signalisiert, mein Kind kann das. Und jetzt, ich finde immer noch wichtig zu sagen, in unserer Familie ist es in Ordnung, dann zu sprechen, wenn wir dazu bereit sind. Ja, weil oft ist es ja so diese Erwartungshaltung von der Gesellschaft, das Kind muss das sagen oder das sagen. Und natürlich ist es ja auch eine schöne Umgangsform, wenn ein Kind Bitte und Danke sagt. Also da habe ich tendenziell auch gar nichts dagegen, dass ein Kind, das nicht unter selektivem Mutismus leidet, das beizubringen. Das finde ich wird sogar total schön. Ja, das würde natürlich freiwillig sein. Nur es ist schon, finde ich, auch wichtig, dass wir Kindern das zeigen, dass es auch helfen kann im Kontakt mit anderen Menschen, wenn eine gewisse Kommunikation da ist, dass das auch bindungsförderlich ist und dass dadurch auch natürlich die Sozialkompetenz wächst. Jetzt lass uns nochmal gucken, was machen wir wirklich bei einem Kind mit selektivem Mutismus, wenn es gerade vor so einer Situation Angst hat. Gesetzt im Fall, man besucht die Oma und man kann einfach nicht Hallo sagen, obwohl ich die Oma schon lange kenne. So, solche Fälle kenne ich. Was würdest du den Eltern für Brücken empfehlen?
Vielleicht zunächst einmal zum Verständnis. Generell bei mutistischen Kindern ist es diese Begrüßungsfloskeln. Die sind ganz, ganz schwierig. Also Hallo, Tschüss und auch dieses Bitte und Dank. Das ist super schwierig bei mutistischen Kindern, dass sie direkt das eben sagen können. Deswegen sollte man am Anfang nicht so darauf beharren, tatsächlich.
Da kommt dann dieses Gefühl von Druck, jetzt muss ich Hallo sagen, oder?
Genau, das, und dann das, ist dann
so
diese...
Wer ist denn zur Blockade führt?
Genau. Dass man zum Beispiel diese Situation mit Oma und Opa. Wenn das Kind noch nicht in therapeutischer Behandlung ist und es gerade in der Übergangszeit ist, eben im Warteplatz ist oder so, dann kann man das vielleicht so machen, dass man auch tatsächlich die Familie darüber aufklärt, was Mutismus bedeutet, also was das ist. Und falls das noch nicht geschehen ist, denn ich denke, wenn jeder darüber Bescheid weiß, können auch alle in dieselbe Richtung arbeiten und auch unterstützen, da auch einbeziehen alles.
Ja,
genau, und dann kann man das zum Beispiel ganz gut machen, indem man ein bisschen auch Humor mit einbindet. Das heißt, auch in der Therapie ist Humor ganz wichtig, denn Angst und Lachen, sie haben im Gehirn nicht gleichzeitig Platz. Das heißt, wenn ich lache, kann ich nicht gleichzeitig Angst haben. Das heißt, dieses Caregiving, also sorgend, aber auch haltend zu sein, indem man eben eine Situation schafft, die frei ist. Eben, was du gerade gesagt hast, nicht unter Druck ist. Denn erst wenn das Nervensystem reguliert ist, kann Sprache erfolgen. Und davor, vor der Sprache, sind dann noch viele andere Elemente, wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeit, das Selbstwertgefühl, aber auch die basalen Kommunikationsfähigkeiten. Das bedeutet, sagen wir mal, das Kind redet jetzt mit einem Großelternteil nicht oder mit beiden. Das ist eigentlich in diesem Fall, kann man beides anwenden. Sagen wir mal, es spricht jetzt mit der Oma nicht. Und wir können das dann schrittweise vielleicht anwenden. Ein Beispiel wäre, wenn man zum Beispiel einfach erstmal auf nonverbaler Ebene ein Spiel spielt, wo man zum Beispiel auch nur zeigen muss irgendwas, also zeigen kann. Zum Beispiel beim UNO-Spielen kann man ja zum Beispiel auch diese +4-Karte legen und nicht die Farbe nennen, sondern da drauf zeigen. Oder eben statt UNO am Ende zu sagen, einmal auf den Tisch klopfen oder eine Klingel drücken. So ist das Kind quasi in der Interaktion mit drin, und ist im Familienverbund schön integriert und kann alle Spiele mitspielen, eben auf der Ebene.
Das heißt, es geht in erster Linie um Teilhabe, dass das Kind sich trotzdem
ganz wichtig
fühlt,
ganz, und ganz wichtig,
Teil, ja. Als Teil der Gemeinschaft ansieht. Und was ich jetzt spannend finde, weil das ist auch so meine Erfahrung jetzt mit Eltern, die zu mir kommen und die Kinder begleiten, was ja oft gar nicht so viel bringt, ist dieses, komm, wir üben das jetzt, was kannst du sagen, wenn du die Oma siehst zum Beispiel. Komm, wir üben jetzt mal das Hallo sagen. Oder komm, wenn du jetzt reingehst, dann lächelst du die Oma an, anstatt Hallo zu sagen. Selbst sowas ist ja für ein Kind schon schwierig, oder?
Es ist schon recht schwierig, weil wenn wir bedenken, Mutismus ist ja nicht, betrifft ja nicht nur das Sprechen, sondern ja auch das Körperbild und wie man auch zum Beispiel lächelt. Also das Lächeln geht ja dann in dem Moment dann auch vielleicht gar nicht, weil eben alles so angespannt ist. Und dann ist es dann vielleicht weniger hilfreich zu sagen, okay, sag statt Hallo, nicht Hallo, sondern lächel dann einfach oder so. Das ist dann wiederum schwierig in der Umsetzung, denke ich. Deswegen vielleicht einfach diese Begrüßungssituation ganz spontan, man geht rein, die Mutter oder Vater sagen Hallo und man geht rein und ist dann einfach eine Bewegungseinheit kann man dann zum Beispiel machen, dass man vielleicht zusammen einmal rund um den Block läuft zusammen, weil Bewegung befreit ja auch natürlich diese Körperhaltung und auch Bewegung ist ja auch zum Beispiel ganz gut, um diese Serotoninausschüttung hervorzurufen. Und dann ist man ja auch lockerer und dann geht man dann alle zusammen rein. Oder man macht ein Bewegungsspiel zu Hause bei der Oma, man macht ein Parcours zusammen. Allein schon die Interaktion zusammen und die Bindung zusammen, die man da aufbaut, das hilft ja auch schon. Das macht super viel Spaß.
Ja, und würdest du dann empfehlen, dass die Oma trotzdem das Kind begrüßt?
Die Oma darf natürlich das Kind begrüßen. Natürlich, ganz, ganz gewöhnlich, wie die Oma sich auch sonst verhält, darf sie sich verhalten. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Nur ich denke, diese Erwartungshaltung, das bleiben wir alle mal in der Tür stehen, bis das Kind Hallo sagt, das ist nicht zielführend.
Genau, das heißt, das Kind behandeln wie jedes andere Kind auch. Auch
ganz genau.
Wenn man sich darüber freut, dass das Kind da ist und dann einfach ganz innerlich überhaupt nicht die Erwartungshaltung haben, dass das Kind zurück irgendetwas sagt. Das wäre dann die Haltung, die so ein Kind braucht, um Vertrauen zu fassen. Und was du gerade nochmal angesprochen hast, was ich auch so wichtig finde, ist, Strategien anzubieten, die das Nervensystem regulieren. Also die tatsächlich dafür sorgen, dass das Kind erstmal in dieser geborgenen, sicheren Umgebung ankommen kann. Und dann passiert es ja auch bei Kindern mit selektivem Mutismus, dass sie dann in irgendwelchen anderen Kontexten, in denen sie sich wohlfühlen, plötzlich anfangen zu sprechen. Und
genau.
Und ich glaube, das ist ein ganz anderes Denken, weil es ist ja so weg von diesem gesellschaftlichen Korsett, dass man in bestimmten Situationen angepasst irgendwas sagen soll. Und das finde ich dann auch so spannend, denn du hast ja gesagt, es ist etwas, was wir überwinden können, also dass auch Mutismus überwunden werden kann. Und also erstmal finde ich ja, dass erstmal die Gesellschaft darüber mehr informiert werden sollte, damit der Druck da rausgenommen wird. Deswegen vielen Dank, dass du heute da bist, um das Thema auch zu verbreiten. Und zum Zweiten, glaube ich, wäre es jetzt nochmal spannend, wirklich von Fällen zu sprechen, die das überwinden konnten. Weil, wie du schon sagtest, es ist ja eine Angst- und Kommunikationsstörung. Und da fände ich jetzt nochmal spannend, was sind denn solche Erfolgsfälle, die du im Kopf hast?
Ich habe ganz viele Erfolgsfälle im Kopf. Deswegen ist das, glaube ich, sehr motivierend, wenn jetzt andere das hören. Also die volle Bandbreite eigentlich vom Kindesalter bis Jugendliche und sogar auch Erwachsene. Ich hatte tatsächlich noch keinen einzigen Fall, keinen mutistischen Fall, wo wir gesagt haben, das klappt nicht, das hat nicht geklappt. Also alle, die ich in Therapie hatte, haben auch alle den Mutismus überwunden. Das heißt, es ist wirklich machbar und da möchte ich auch gerne nochmal allen Mut machen, da wirklich daran zu glauben, wenn die geeignete Therapie und Unterstützung da ist, kann dieses Störungsbild überwunden werden. Es muss kein Schicksal sein, ja. Von klein auf, vom Kindergartenalter, klar, da ist dann die Prognose beziehungsweise die Schnelligkeit, bis es überwunden wird, ein wenig von der Zeitspanne reduzierter, als wenn das zum Beispiel schon im Jugendalter noch stattfindet, weil dann eben auch Komorbiditäten auftreten können, wie zum Beispiel andere Ängste, Depressionen oder ähnliche.
Das heißt, je früher das diagnostiziert wird, desto besser.
Desto besser. Deswegen ist das so, so wichtig, dass Mutismus noch bekannter wird, vor allen Dingen im Kindergartenalter, weil dort, wenn das in dem Alter schon erkannt wird, mit 3,5, 4, 5 Jahren, dann ist es natürlich eben die Manifestation des Störungsbildes ist dann natürlich nicht so gravierend, wie wenn es erst im Alter von 12 Jahren diagnostiziert wird, weil wir eben da auch schon gewisse, eben diese komorbide Faktoren haben. Aber nichtsdestotrotz ist es auch da überwindbar, nur vielleicht dauert das so ein bisschen eine längere Zeitspanne.
Mhm.
Ja.
Und wie klappt das Ganze? Also ich denke, lass uns mal anfangen bei einem Kindergartenkind. Was wird konkret getan? Vielleicht magst du mal so ein paar praktische Strategien nennen.
Also wenn ich mich gerade an ein Kindergartenkind erinnere, das war ein bilinguales Kind. Sie kam, glaube ich, im Alter von 4 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben dann erstmal die Diagnostik durchgeführt und die Beratung der Eltern. Das ist ja ganz wichtig, dass man auch natürlich berät, was ist das Störungsbild. Und ganz, ganz wichtig ist mir auch zu betonen, diese Schuldfrage zu nehmen. Also die Eltern sind nicht schuld daran, dass das Kind Mutismus hat, weil viele machen sich so viele Vorwürfe. Das ist keine Schuldfrage.
Ganz wichtig.
Ja.
Die Eltern auch zu entlasten, auch ihr Nervensystem zu entlasten, weil es ja auch so wichtig ist, dass sie in ihrer Kraft sind und ihr Kind annehmen können, sich selbst annehmen können. Das ist ja die Basis dafür, dass überhaupt Entwicklung passieren kann.
Ganz genau. Also ganz wichtig, dass es, die haben keine Schuld, okay? Und dann berät man einfach erstmal, was können die im aktuellen Ist-Zustand machen. Bei dem Kind war es zum Beispiel so, dass das Kind sowohl in der Muttersprache als auch in der deutschen Sprache bei beiden Sprachen geschwiegen hat, also sowohl bei der Familie der Mutter als auch bei der Familie des Vaters. Und sie hatte auch zusätzlich im Kindergarten Schwierigkeiten, vor den anderen zu essen. Das heißt, das war dann auch eben mit beeinträchtigt gewesen. Und da haben wir das Ganze auch ganz spielerisch gemacht bei ihr, dass sie sich natürlich erstmal bei mir wohlgefühlt hat. Wir haben da erstmal mit einem Ball gespielt, weil sie meinen bunten Ball so interessant fand in der Ecke des Raumes. Mhm. Da haben wir erstmal ganz einfach so ohne Druck, ohne irgendwas hin und her gerollt den Ball. Und dann haben wir gewisse Kellen aufgestellt mit verschiedenen Farben und dann haben wir die einfach umgeworfen und sie hat dann auf einem so, kennst du diese Tafeln, wo man mit Stiften malen kann und wieder wegradieren kann?
Ja.
Da hat sie dann einfach die Farben gemalt, die sie als Punkte hatte und da hat sie auch schon angefangen erstmals zu lächeln. Das hatte sie vorher gar nicht gehabt, ne? Dass sie wirklich auch im Freezing war, was im Gesicht und den Körper anging. Und da hatte sie in der nächsten Stunde daraufhin auch angefangen, mit einem Laut zu lachen. Also nicht nur gelächelt, sondern auch mit Stimme gelacht, ja, sozusagen. Und sie hatte dann eine Puppe dabei, das war die Lilifee. Und die Lilifee war ab da am Anfang und auch in den weiteren Sitzungen immer mit dabei, saß dabei. Und da habe ich dann mit ihr gearbeitet, wie sie diese Angst und Blockade überwinden könnte. Mhm. Dann haben wir eben so ein, Gestalt gemalt und gesagt, ja, das ist eben Symbol für diese Angst oder Blockade, die sie dann empfindet, weil sie hatte vorher schon genickt, indem sie eben bestimmend sagte, mit dem Nicken, ja, ich möchte das überwinden, ja, ich möchte wie alle anderen Kinder auch sprechen. Zu Hause konnte sie ganz, ganz regulär sprechen, war auch ein ganz aufgewecktes Kind. Und und dann haben wir jedes Mal, wenn sie einen Mutmoment hatte, wenn sie mutig war oder sich etwas getraut hat oder Selbstwirksamkeit gezeigt hat, eben immer dieses Symbol mit Sternen beklebt. Und irgendwann war dieses Symbol nicht mehr vorhanden, weil es ja dann zugeklebt war mit all ihren Mutmomenten. Da kann ich vielleicht nochmal als Tipp vielleicht zusätzlich geben, man könnte auch als Eltern der Familie so ein Mutglas anfertigen und das bemalen, so wie man es möchte. Und dann kann man jedes Mal, wenn ein Mutmoment da war, wenn ein Mutmuskel trainiert wurde, immer einen Muggelstein in dieses Glas reinlegen. Und dann kann man, wenn man möchte, das in die Etappen einordnen. Und wenn man zum Beispiel die erste Etappe erreicht hat mit so einem mit einer Klebefolie oder ähnliches, dann kann man zusammen sozusagen als Familie etwas unternehmen oder nur mit den Eltern was Schönes unternehmen. Mhm. Dann quasi sozusagen
das so Feiern, oder?
Das als Feiern, Ritual. Als Ritual, aber auch so als Quality Time, dass man zusammen was einfach unternimmt. Und da hat man eine Etappe schon geschafft. Und man sieht es halt auch mit dem visuellen Feedback. Ach, guck mal, so viele Mutmomente habe ich schon gehabt. Mhm. Was ich auch als Element zum Beispiel angewandt hatte, ist, sie hat beide Hände auf einem Blatt gemalt, also die Umrandung der Hände. Und dann haben wir geschaut, dass in die eine Hand für jeden Finger Fähigkeiten, die sie hat, aufgeschrieben werden. Das habe ich dann für sie aufgeschrieben. Wir haben das zusammen erarbeitet und in die andere Hand, in jeden einzelnen Finger, geschrieben, welche Stärken sie hat. Und da gibt es einen ganz schönen Spruch aus einem Buch. Darf ich das Buch erwähnen?
Ja, klar, natürlich.
So ein Steiner und Berg. Und da gibt es dann so ein Ritual, was dann die Kinder machen können. Dann haben sie die Hände so wie ein Dach zusammen. Also ineinander, dann gibt es dann so einen Spruch, was man sagen kann. Du trägst immer ein kleines, starkes Dach mit dir herum. Und wenn du Kraft brauchst, drückst du deine Finger so zusammen wie jetzt. Mhm. Und dann spürst du, wie stark du bist. Das ist aus der Salutogenese. Das ist total süß. Und das, die Hände hat man ja immer bei sich, ne? Ja. Und dann kann man da, immer wenn man eben diese Kraft braucht, ob jetzt in der Kita oder in der Schule, das dann anwenden.
Ach, so ein wundervolles Ritual, auch um dem Kind nochmal zu zeigen, was in ihm steckt und einfach diese Ressourcen nochmal so rauszustellen.
Richtig, total schön, genau. Ja. Und wie wir dann eben weitergearbeitet haben, war quasi, dass wir auf der Lautebene erstmal geschaut haben, wo sie eben die nonverbalen Strategien super anwenden konnte und dann von sich aus quasi erste Laute produziert hat im Spiel. Und das wurde dann eben weitergeführt auf der Laut-Silbenebene, Wortebene bis hin zur Satzebene. Und dann hatte sie dann auch spontan gesprochen, hatte gelacht und hatte ganz, ganz viel Spaß in der Therapie.
Darf ich ganz kurz fragen, ob du dann in dem Moment, wenn das Kind anfängt zu lachen oder auch wenn das Kind erste Sportschritte macht, ist es dann was, was du siehst und anerkennst oder ist es eher was, was du dann in diesem Moment passieren lässt?
Ich lasse das passieren, denn Sprache ist unser natürliches Element. Das wurde ja auch vermittelt. Ja, wenn man zum Beispiel, das ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
Ja, ich weiß, deswegen frage ich dich. Deswegen frage ich
dich. Weil zum Beispiel, das erfahren wir ganz oft zum Beispiel in der Kita, wenn die Erzieher dann oder Erzieherin das dann zum ersten Mal hören, die Stimme des Kindes, dann sagen, oh, du hast gesprochen, super. Und dann ist das Kind so, oh Gott, was passiert jetzt, ne? Dann ist das quasi
nicht mehr sprechen.
Das genau.
Ist kontraproduktiv.
Genau, also man sollte nicht jubeln, man sollte sich still freuen, aber nicht so, oh, super, du hast gesprochen. Also man sollte das einfach annehmen und innerlich sich freuen. Ja, und dann weiter im Spiel bleiben, ja, oder in der Kommunikation bleiben, genau, damit das, weil das mutistische Kinder sind nicht so gerne im Mittelpunkt, weil dann ein Scheinwerferlicht auf sie ja gerichtet ist und was wir am Anfang besprochen haben, Teilhabe zu haben, aber ohne Scheinwerferlicht auf einen drauf zu haben, das wäre, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal mitzugeben.
Ja, wie genau. Schön, Eva. Und du hast jetzt von diesem Mädchen erzählt, wie lange war es bei dir in Therapie?
Also in Therapie war sie, glaube ich, 5 Rezepte. Mhm. Also 5 Rezepte à 10 Einheiten. Genau.
Okay. Und dann hatte sie es überwunden?
Sie hatte das dann überwunden tatsächlich.
Ach, das ist ja wundervoll zu hören, auch was das für das Mädchen und für die Familie bedeutet. Da wird mir ganz warm ums Herz.
Ja, total. Ja, das war super schön, wirklich. Mhm. Was ich vielleicht noch sagen wollte mit dieser Lilifee, ne? Sie sagte dann irgendwie in der Behandlung, da waren wir so zum Beispiel vielleicht in der Mitte der Therapie, dann haben wir so ein freies Spiel gemacht, auf dem Bauernhof war das, mit so Figuren und so weiter. Und dann war Lilifee auch da und dann sage ich, und wie geht es denn, Lilifee? Ne? Und dann sagte sie, Lilifee hat noch in einer Situation, da konnte sie irgendwie noch nicht so, wie sie wollte. So, was war denn da? Da hatte sie noch Angst. Das heißt quasi, sie hat über Lilifee, ne, als quasi, ja, Übergangsobjekt, genau, gesprochen. Und dann konnten wir das auch für Lilifee lösen. Und beziehungsweise sie hat es dann eben gelöst. Und dann waren wirklich alle Situationen inklusive der Essenssituation in der Kita dann auch, ja, überwunden tatsächlich.
Das finde ich jetzt spannend, weil das sind ja jetzt auch Dinge, die dann über Lilifee vermutlich vorbereitet wurden. Sie hatte dann noch Angst vor dem Essen zum Beispiel. Wie gehst du dann vor?
Genau, bei ihr ging ich dann so vor, dass ich zum Beispiel, sie mochte total gerne Esspapier. Kennst du die?
Ja.
Und dann haben wir das im Spiel erstmal im Therapieraum eingebunden. Da haben wir die Tiere damit gefüttert, also die Tiere als Tierfiguren. Die hatten richtig viel Hunger und dann haben wir das gemacht und dann haben wir für sie auch einzelne Futterstücke ausgemalt und gefüttert. Also erstmal darüber habe ich das initiiert und dann hatte sie selber so ein bisschen auch genascht. Das ging, weil ich war in der 1-zu-1-Situation und das haben wir dann sozusagen ein bisschen ausgeweitet, indem ich zum Beispiel ein Stück weit die Tür auf hatte, natürlich mit ihrem Einverständnis, und wir die Tiere dann vor die Tür gebracht haben, sie da gefüttert haben und dann kamen sie wieder zurück, sodass wir das alles so ein bisschen Stück für Stück erweitert haben aus dem Therapieraum sozusagen hinaus. Und dann haben wir so eine Terrasse gehabt und dann haben wir da ein Ballspiel gespielt. Und als Snack hatten wir uns dann ein paar tolle Sachen eingepackt, was sie gerne isst. Und da konnte sie dann auch im Spiel und auch draußen eben das zu sich nehmen. Dann hatte ich dann mit der Erzieherin gesprochen. Sie hatte das große Glück, dass sie eine sehr verständnisvolle und sehr wirklich engagierte Erzieherin hatte, weil sie haben ja auch unheimlich viel zu tun. Da hatte sie das dann eben sozusagen in der Triangulation, in dem Kindergartenkontext sozusagen, mit ihr, dem Mädchen, Lilifee, zusammen dann dieses Spiel auch gemacht, dass sie die Tiere gefüttert haben und jeder ein Stückchen bekommen hat. Und so konnte sie dann nach und nach, da hatte sie dann noch eine beste Freundin mit eingeladen zum Picknick sozusagen. Ja, und so wurde das schrittweise in diesen Raum, wo dann alle Kinder waren, integriert und dann war das auch in Ordnung. Und dann klappte das,
heißt,
das auch.
Wenn wir das so zusammenfassen und auch uns nochmal die Strategie anschauen, geht es hier darum, dass Kinder zunächst in einem sehr geborgenen und spielerischen Kontext üben dürfen und sie sich dort wohlfühlen. Und die Voraussetzung ist, dass das Kind sich sicher fühlt. Und wie du schon meintest, dieses Lachen und das Spielerische ist ja auch etwas, wo wir Kinder immer in ihrer Welt abholen. Und wo sie sich auch, glaube ich, sehr gesehen fühlen, weil sie ja oft auch in diesem Alter noch eine ganz extreme Fantasie mitbringen. Das heißt, diese Form von Spieltherapie ist es ja auch, ist dann wahrscheinlich sehr, sehr...
Ja, das ist schon eine spezielle, also wirklich auf den Mutismus speziell. Es ist nicht eine reine Spieltherapie, das würde ich jetzt nicht so betiteln, aber es ist halt eine mutismus-spezifische Therapie.
Und genau, es ist ein Element wahrscheinlich, der Spieltherapie, ja.
Also ein freies Spiel war das in diesem Fall, genau. Aber das Vorbereitende ist auch ganz wichtig, was du eben erwähnt hast. Das ist auch zum Beispiel bei dem verhaltenstherapeutischen Konzept so, dass man zum Beispiel erstmal als Trockenübung, bevor man In-Vivo-Training zum Beispiel macht, also rausgeht ins wahre Leben, dass man das wirklich erstmal so für sich übt sozusagen, bevor man die nächsten Schritte nach draußen geht. Ne? Was da vielleicht auch als Tipp helfen kann für Eltern, dass sie auch zu Hause so Rollenspiele machen. Dass zum Beispiel, wenn man das Eis holen gehen üben möchte, dass zum Beispiel ja auch die Mutter ja auch erstmal ein Eis bestellen kann. Das Kind ist erstmal die Verkäuferin oder der Verkäufer. Und dann kann man da sozusagen diese Trockenübung vorher schon ja integrieren, bevor man das Ganze eben Schritt für Schritt in die Exploration geht und nach draußen. Genau.
Ach, so spannend. Wollen wir ganz kurz noch gucken, wie es dann wäre bei Kindern, die schon so ein bisschen älter sind, die sowas vielleicht uncool finden. Ja, die vielleicht jetzt schon im Alter, wenn ich so an meine dritten Viertklässler denke, die hätten das wahrscheinlich ein bisschen uncool gefunden. Hast du da noch mal Ideen, wie man dann vorgehen kann?
In der Therapie meinst du?
Genau, gerne, okay. In der Therapie.
In der Therapie, ja. Bei den Kindern, die in der Therapie jetzt, sagen wir mal, älter sind, da würde man vielleicht weniger mit so einer Gestalt vielleicht arbeiten, was die Angst symbolisiert. Da könnte man zum Beispiel herangehen und sagen, wenn du an diese Blockade denkst oder an diese Angst denkst, die dich in dem Moment eben hemmt, wie würdest du das für dich als Bild zeichnen oder gestalten. Viele gehen hin und malen dann eben ein Bild, malen sich selbst und wie das eben sozusagen als innerer Eindruck dann aufs Papier gebracht wird, ist sehr, sehr spannend. Allein die Farbgebung und auch der Prozess, wie sich das Ganze wandelt innerhalb der Therapiezeit, ist total spannend zu beobachten. Das kann man bei älteren Jugendlichen und auch Erwachsenen machen. Mhm. Wenn jetzt jemand nicht so gerne malt oder zeichnet, könnte er auch einfach zu Hause als Übung seine eigenen Gedanken einfach aufschreiben, was in dem Moment ist oder was vorher ist. Und so kann auch der Therapeut oder die Therapeutin dann eben darüber, wenn es im häuslichen Kontext in Ruhe alles geschrieben worden ist, kann man dann darüber auch nochmal sprechen und ansetzen und da auch nochmal vielleicht in der Hinsicht erklären, was so im Gehirn passiert. Das hilft auch einigen zu wissen, ah, okay, da ist eine überreaktive Amygdala, so ein Angstzentrum, was immer überschießend eben reagiert in Situationen.
Ein Alarmsystem im Kopf.
Ja, ist einfach so ein Alarmsystem, genau. Und dass man das halt darüber auch erklären kann. Ne? Das finden diejenigen auch ganz spannend, weil dann haben sie eine Erklärung dafür.
Ne? Ja, und dann kann es vielleicht auch leichter sein, ihnen zu erklären, was ihnen dann hilft, wie den Körper entspannen, weil
genau.
Das wiederum auch hilft, dass
ganz genau.
Auch die Amygdala vielleicht auch merkt, ich bin ja doch in Sicherheit und
genau.
Weil dann vielleicht ein anderer Teil im Gehirn dabei hilft, die Amygdala zu beruhigen. Das sind dann,
richtig.
Kann man, finde ich, auch mal ganz schön mit diesem Haus erklären, ja, dass es in diesem, dass das Gehirn aufgebaut ist wie ein Haus und dass es einfach diesen oberen Stock braucht, der dabei hilft, dass
genau.
Der untere Stock, wo es vielleicht auch dunkel ist und ganz viel Angst ist, dass es da auch ein bisschen heller wird.
Ganz genau,
ja, richtig. Das finde ich immer auch ein schönes Bild. Ja.
Und wiederum vielleicht nochmal einen Perspektivwechsel, wenn wir schon dabei sind, dann vielleicht auch dem Gegenüber jetzt als Beratungseinheit zu verständlich zu machen, dass wir ja eigentlich, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, innerhalb von Millisekunden auch antworte. Das ist bei Mutisten nicht der Fall. Das heißt, dass man da wirklich auch genügend Zeit einplant, bis eben genau diese Elemente in dem Haus Zeit haben, also 5 bis 10 Sekunden, wenn man eine Frage stellt, auch Zeit zu geben, bis eine Antwort vielleicht kommt.
Total spannend, ja.
Ja.
Da würde ich gerne auch noch mal mehr einhaken, denn viele Eltern fragen sich ja vielleicht, ist es jetzt wichtig, dass ich mein Kind wirklich testen lasse? Und vielleicht kannst du da noch mal so diese typischen Elemente nennen oder auch vielleicht Verhaltensweisen, die wirklich einen Elternteil dazu veranlassen, eine Diagnostik bei ihrem Kind durchzuführen.
Okay, dann gibt es vielleicht, es ist wichtig zu sagen, dass es Leitlinien gibt. Vier sehr prägnante Fragen, die sich die Eltern stellen können. Die erste Frage, gibt es ein Sprachverständnis und eine Sprachproduktion, die für eine Kommunikation, die für eine soziale Kommunikation ausreichen? Ja oder nein?
Also damit meinst du jetzt, redet das Kind in anderen Kontexten mit den Eltern, vielleicht mit der besten Freundin,
genau.
Mit Menschen, die vertraut sind.
Genau, dass man da quasi erstmal diese Sprachbarriere im Sinne von, ist der Wortschatz nicht ausreichend oder so, ne? Dass genau. man das erstmal so, genau.
Zweite okay, ganz Frage. Kurz, wenn der Wortschatz nicht ausreichend wäre, dann würde es nicht unbedingt auf Mutismus hindeuten, oder? Sondern dann wäre das Problem woanders.
Da müsste man dann nochmal genau spezifischer schauen, weil wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass das Kind unter 50 Wörter spricht, dann reicht es ja in dem Sinn für eine soziale Kommunikation nicht aus. Dann wird es ja in jedem Kontext so sein. Da müsste man nochmal auf andere Störungsbilder schauen. Genau. Ja. Zweite Frage wäre, schweigt das Kind länger als einen Monat und es ist aber nicht auf den ersten Monat nach Kita- oder Schuleintritt? Also es bezieht sich nicht auf den ersten Monat, nachdem das Kind in die Kita kommt, weil da ist ja die Eingewöhnungsphase und so weiter. Deswegen sagt man darüber hinaus, ja, wenn das Schweigen darüber hinaus noch anhält.
Das ist spannend, ja, weil ich kenne das so mit den 6 Wochen. Also wenn ich so an die Eingewöhnung denke, an die Weiterbildungen, dass man auch immer sagt, man lässt einem Kind gerade in der Kita anfangs diese 6 Wochen Zeit, um zu schauen, ob das Kind dann auch mit der engen Bezugsperson irgendwann doch beginnt zu sprechen.
Genau, und der ECD-11 oder DSM-5 ist es da eben auf den ersten Monat klassifiziert und da wurde es halt so benannt, aber genau, also 4 Wochen bis 6 Wochen, genau. Also nicht die ersten, deswegen sollte man danach dann schauen. Dann die dritte Frage, es wird in bestimmten Situationen und oder mit bestimmten Personen gesprochen, ja oder nein? Und die letzte Frage, gibt es eine Voraussagbarkeit? Also kann man sagen, hier ist der Schweigende und da ist der Sprechende. Also kann ich schon voraussagen, in der und der Situation würde mein Kind nicht sprechen?
Also es würde zum Beispiel nicht Hallo und Tschüss sagen oder es würde sich nicht bedanken auf Knopfdruck sozusagen.
Genau.
Und wenn man diese Frage... Die dritte Frage habe ich nicht ganz verstanden. Das mit dem Ja oder Nein, erklärst du die nochmal?
Also es wird in bestimmten Situationen und in bestimmten mit bestimmten Personen gesprochen, ja oder nein? Also wird gesprochen oder wird nicht gesprochen in bestimmten Situationen und mit bestimmten Personen?
Und was ist dann, was sagt das Ja dann?
Also wenn es Ja ist, dann ist es ja eher auf selektiv, ne, Mutismus. Das heißt, man würde sagen, zum Beispiel in der Kernfamilie redet das Kind ganz, ganz regelgerecht und mit den Familienmitgliedern, Mutter, Vater oder Geschwister, Tante, Onkel, also mit bestimmten Personen und aber in anderen Situationen wiederum nicht. Also
dann wäre es selektiv und total wäre dann...
Total wäre man wirklich komplettes Schweigen. Ja, genau, das ist aber dann sehr, 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 sehr selten. Aber
genau, das komplette Schweigen, das, da ist es ja wahrscheinlich auch ganz schwer rauszufinden, ob das Kind überhaupt sprechen kann, oder?
Also das komplette Schweigen ist meistens tatsächlich, wie ich das jetzt auch erfahren habe, eher im Jugend- und Erwachsenenalter, weniger im Kindesalter. Da ist das selektiv-mutistische ganz vorrangig.
Genau. Verstehe. Das heißt, irgendwann kann auch ein selektiver Mutismus zu einem totalen Mutismus werden, wenn es nicht rechtzeitig diagnostiziert wird. Könnte man das so beschreiben?
Es gibt Erwachsene eher, die total mutistisch sein können.
Genau. Ja, und die als Kind trotzdem gesprochen haben.
Das ist durchaus möglich, genau.
Okay.
Also das ist ja sozusagen die Basis, dass die Sprache da ist.
Genau. Ja. Ach, Niloufar, ich bin gerade so begeistert, weil du so viel Fachwissen jetzt nochmal eingebracht hast. Und ich glaube, darüber haben viele Eltern jetzt auch die Sicherheit, vielleicht auch den Mut zu sagen, ich teste mein Kind oder ich mache das mit der Diagnose. Weil ich denke, viele haben auch Angst vor diesem Schritt, weil sie denken, ich möchte mein Kind annehmen, so wie es ist. Nur ich denke, das macht ja so viel Mut. Denn wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, ist wirklich diese Therapie so vielversprechend.
Und absolut.
Kannst du da auch nochmal, du sagst jetzt, in deinen Fällen war das immer so, dass es geholfen hat. Arbeitest du auch online?
Ich arbeite supervisorisch online. Das heißt, ich supervidiere eben auch online andere Therapeuten oder auch Lehrkräfte oder Erzieher und darüber eben die Fallbesprechung oder eben Tipps und Möglichkeiten zu geben, wenn es gerade in der Therapie oder in der Entwicklung nicht weitergeht. Das mache ich dann auch.
Und sonst bist du wo zu finden mit deiner Praxis?
Sonst, ich arbeite in einer Praxis, das ist in Bergisch Gladbach und da arbeite ich als Therapeutin und was Fortbildung angeht, da geht es bundesweit.
Genau. Das heißt, wenn dich jetzt jemand sucht und vielleicht dich auch buchen möchte, vielleicht für die Kita, um die Erzieher fortzubilden oder vielleicht auch die Lehrkräfte, dann könnt ihr die Niloufar finden über den Link, den ich euch in die Shownotes packe. Und Genau, und auch, du hast auch ein tolles Instagram-Profil, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Das kann ich euch von
Dankeschön.
Herzen empfehlen. Und ich wäre dir auch total dankbar, Niloufar, wenn du mir nochmal diese Links schicken könntest, falls ein Elternteil jetzt auch vor Ort vielleicht nach einer Diagnosemöglichkeit sucht. Das auch, das hattest du ja angesprochen, da gibt es diese Stelle, wo man sich erstmal hinwenden kann, wo eventuell auch wirklich spezialisierte Therapeuten gefunden werden
Die
können. Kannst du mir,
Netzwerke, ne?
ja, genau.
Genau, die beiden Links kann ich dir gerne noch schicken.
Ach, wunderbar, sehr gut. Und Niloufar, wenn jetzt jemand denkt, oh, ich mache gleich am besten morgen einen Termin für so eine, für so eine Diagnostik aus, welche Fachperson würdest du dann empfehlen, um diese Diagnostik ja anzuleiten?
Durchzuführen. Tatsächlich Sprachtherapeuten, Logopäden. Weil wenn wir uns zurückerinnern, Mutismus ist eine Kommunikations- und Angststörung, klassifiziert auch in der ICD-11 und DSM-5. Und da können eben Sprachtherapeuten auch diese sprachliche Komponente mit einbinden. Und die meisten, die auf Mutismus spezialisiert sind, sind auch in dieser Disziplin zu finden. Genau.
Okay, das heißt, Sie haben einfach nochmal diesen allumfassenden Blick und das den Bereich
Genau.
Kommunikation auch auf dem Schirm.
Genau, und wenn eben dann noch andere Ängste eine Rolle spielen sollten, dann kann man natürlich noch interdisziplinär und sollte man noch interdisziplinär arbeiten mit den Psychotherapeuten, die dann sich bestenfalls auch dann damit auskennen, mit dem
Okay,
Mutismus.
auch sehr spannend. Und eine letzte Frage noch zur Diagnostik. Was erwartet das Kind dort in der Diagnostik? Es ist sehr stressig für das Kind, weil da haben ja auch viele Eltern Angst, dass sie ihr Kind da in eine sehr stressige Situation vielleicht befördern.
Also die Situation in der Diagnostik empfinden, so sagen das die Eltern mir zumindest, nicht als stressig. Da wird ja auch das Kind nicht komplett in eine Situation gebracht, wo es in diesem Scheinwerferlicht ist, was ich gerade gesagt habe. Das ist auf keinen Fall der Fall. Das Kind kann sich ganz frei entweder im Therapieraum bewegen oder wenn es eben lieber bei der Mutter oder lieber beim Vater sein will, ist das auch kein Problem. Das heißt, das kann sein, wie es sein möchte. Und man schaut eben, ob diese Punkte, die diagnostischen Kriterien eben zutreffen oder eben nicht. Oder ob es vielleicht doch was anderes sein könnte. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man da auch ganz frei und ohne Druck und ohne, ja, einfach diesen deutenden Zeigefinger, sage ich jetzt einfach
Ja,
nicht
diese
so.
Bewertung und
Ja,
Verurteilung, ja,
absolut nicht.
genau.
Und dass man vor allen Dingen den Eltern die Angst nimmt, dass sie sich A, schuldig fühlen müssen, auf gar keinen Fall. Und dass man diese Angst tatsächlich nimmt und Mut macht, dass dieser Mutismus nicht Teil des Lebens sein muss. Also das
Auch
ist
so
wirklich
wertvoll, Nufa. Ja, genau,
so
doch deswegen. Und
mutmachend auf
auch
jeden
wenn ich
Fall.
das jetzt höre, weißt du, mit den paar Stunden, die du da beschrieben hast bei dem einen Kind, das ist ja für die Kinder, das ist für das Kind dann die Welt, wenn es einfach danach dann diese ganzen Erfolgserlebnisse haben kann. Und
Total.
was ich auch so wichtig nochmal fand, dass du gesagt hast, es ist eigentlich nie zu spät. Das finde ich auch so wertvoll, weil vielleicht denken jetzt manche Eltern, oh, vielleicht habe ich zu lange nichts gemacht. Und auch das finde ich nochmal sehr ermutigend, dass es nicht zu spät ist und dass du auch jederzeit jetzt noch was für dein Kind tun kannst.
Absolut. Das ist absolut möglich.
Niloufar, ich könnte eine Stunde mit dir weiterreden. Es war super spannend. Ich danke dir so sehr für deine
Sehr
umfangreiche,
gerne.
tiefgehende, fundierte Expertise. Das war ein großes Geschenk für alle Hörer und Hörerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich möchte abschließend euch allen noch erzählen, das passt eigentlich ganz gut zum Thema, denn ich habe ein neues Geschenk für euch. Ich habe ein kleines E-Book für euch geschrieben zum Thema Humor als Superkraft in der Erziehung. Und wie gerade Niloufar das schon so schön meinte, das Lachen ist immer wunderbar. Auch gerade tatsächlich, wenn dein Kind im Alltag manchmal nicht mitmachen möchte. Und genau da kriegst du ganz viele praktische Tipps in dem neuen E-Book für 0 Euro. Du kannst es dir einfach über den Link in den Shownotes runterladen. Und ich freue mich riesig, wenn dir das E-Book ein wenig weiterhilft. Und jetzt,
Das klingt sehr gut.
Niloufar, was sagst du?
Das klingt sehr gut.
Ja, genau, das ist immer eine wunderbare Strategie. Ich liebe es, Eltern ganz viele kreative Strategien an die Hand zu geben. Und weil ich einfach weiß, dann fällt es den Kindern leichter mitzumachen ohne Machtkämpfe.
Wundervoll.
Niloufar, ich freue mich sehr, dass du da warst und bis
Dankeschön.
Ganz bald.
Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.